Guten Morgen miteinander. Ich habe heute Morgen schon gedacht, es ist vielleicht ein neuer Rekordmorgen mit so wenig Leuten, aber es sind doch noch einige gekommen im letzten Moment. Schön bist du da, schön sind sie da. Und ich denke, wir haben heute ein wichtiges Thema, das wir anschauen wollen. Es ist an sich nicht gewählt wegen Nathanael, aber es ist sicher gut, wenn wir ihn wirklich lieben, wie es der Jürgen gesagt hat. Wir wollen heute anschauen, liebe den Fremden wie dich selbst. Ich möchte mit einer Frage starten. Ich möchte uns alle fragen, was sind die Sachen, die uns so bewegen? Vielleicht anders, wie gehen wir mit der Not um, die wir um uns herum wahrnehmen? Ich finde es ganz spannend, wenn man die Bibel liest und sieht, wie Jesus immer wieder innerlich bewegt worden ist. Und ich vorbereitet habe, habe ich geschaut, wie oft das vorkommt. Es kommt ganz häufig vor, wo steht, und Jesus hat die Menschenmenge gesehen, wo zum Beispiel ohne Hirt war, und er ist innerlich bewegt worden. Er hat mein Skript bekommen auf Deutsch und er folgt dem so. Das ist abgemacht. Genau. Aber danke. Sie lieben dich, hä, Nathanael? Genau, wir haben gesagt, dass wir trotzdem weiter Schweizerdeutsch predigen werden und er bekommt dann unser Skript und kann so folgen. Und wir hoffen, dass er auch Schweizerdeutsch bald lernt. Genau. Jesus hat die Not der Menschen immer wieder innerlich bewegt. Dort, wo einmal steht, dass die Menschen 3 Tage bei Jesus waren, zugelassen haben und die hatten Hunger gehabt. Und steht, Jesus ist innerlich bewegt worden. Es war ihm nicht egal. Und noch spannend, die wortwörtliche Übersetzung von dem innerlich bewegt heisst, hat ihm den Magen umgedreht. Also es hat ihm wirklich den Magen zusammengezogen. Es ist nicht einfach so ein bisschen, ja, jetzt haben sie ein bisschen Hunger, sondern es hat ihn ganz tief bewegt. Als ihm kranke Menschen begegnet sind, einmal ein Aussätziger, der zu ihm gekommen ist, steht, dass Jesus ihn angeschaut hat und tief bewegt worden ist. Der Dienst von Jesus, eine Komponente, die ganz wichtig ist, er ist immer wieder bewegt worden von der Not der Menschen um ihn herum. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir uns bewegen lassen. Wir leben in einer Zeit, wo vielleicht so viele Eindrücke auf uns herunterprasseln. Wir haben einen Fernseher, wo wir so viel sehen können, dass uns die Not gar nicht mehr bewegt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da sensibel bleiben und uns immer wieder auch bewegen lassen. Auch im Wissen, dass wir nicht alles lösen können. Das ist ganz klar. Als ich in den letzten paar oder vor, ja, schon bald 2 Wochen her in Peru war, dort hat mich auch ganz viel bewegt. Mich haben die Menschen bewegt, die ich dort gesehen habe. Die Armut. Wo ich wieder gedacht habe, hey, was habe ich alles in der Schweiz? Ein Beispiel ist der Juan aus Tikawai. Er ist gelähmt. Er hat einen TÜV-Unfall gehabt vor ein paar Jahren. Und hat keine Hoffnung mehr, irgendwann zu laufen können. Er ist in der Küche, in dem Bett rein und ist dort den ganzen Tag. Und was mich bewegt hat, ist, dass der Mensch gestrahlt hat und glücklich war und gesagt hat, hey, ich bin so froh, dass ich Jesus durch das kennengelernt habe. Und trotzdem hat sie mich irgendwie bewegt und ich denke, hey, der Mann wird jetzt einfach ein Leben lang hier in dem Bett hocken. Und hat keine Chance auf Heilung. Wenn er in der Schweiz wäre, oder ein bisschen mehr Geld hat, könnte er vielleicht sogar geheilt werden. Aber dort in den Bergen oben, wo es niemand interessiert, ist er einfach dort. Und für mich war er das Vorbild, wie er einfach so freudig mit dieser Situation umgeht. Das ist mir das Vorbild. Aber es hat mich bewegt. Ich dachte, hey, was sind meine Probleme, die ich an mich habe? Was mich auch bewegt hat, sind die vielen Kinder, die ich gesehen habe. Ganz herzige Knollen, ganz herzige Kinder, immer am Strahlen. Und was mich dort bewegt hat, ist, was für Zukunft haben so Kinder? Wenn man hört, dass Lehrer teilweise die Hälfte der Woche gar nicht rum sind, je nachdem, wie weit oben sie sind in den Bergen, sie kaum schreiben lernen, kaum lesen lernen. Und vielleicht ist es jetzt auch, weil ich selber bald Vater werde, dass mich das ein bisschen mehr bewegt hat, aber ich habe mich gefragt, was wird aus diesen Kindern mal sein, wenn sie gross sind? Werden sie auch so arm sein wie ihre Eltern? Werden sie auch kaum über die Runde kommen? Werden sie vielleicht Jesus mal kennenlernen? Das hat mich bewegt. Und ich weiss, Peru ist ziemlich weit für uns. Und ist für uns vielleicht jetzt nicht ganz so nahe, die Not dort. Aber auch wir haben in Europa, in der Schweiz, Not, die ganz nahe ist. Und doch irgendwie ganz weit. Mich bewegt da, und da ein kleiner Schwung vielleicht, mich bewegt da in dem Bezug die ganz flüchtige Situation. Was da abgeht am Mittelmeer, aber auch in unserem Land. Und ich glaube, es ist auch mal gut, dass wir überlegen, was sagt eigentlich die Bibel zu dem Thema? Was sollte eigentlich meine Haltung sein zu dem Ganzen als Christ? Manchmal tun wir ganz gern hochgeistliche Themen anschauen, wo wir sehr erbaut werden. Aber es gibt auch unbequeme Themen, die wir uns, glaube ich, auch stellen müssen, wo es gut tut, wenn wir mal überlegen, was haben wir als Christ da für eine Haltung, die wir einnehmen sollten. Mich bewegt, wenn ich so Bilder sehe von Menschen, die vollbeladene Boot, wo sie froh sind, dass sie überhaupt ankommen, auf dem Meer herumtreiben. So Massen von Menschen, die einfach verzweifelt sind. Klar, man kann sagen, es hat sicher Wirtschaftsflüchtlinge darunter, Leute, Schlaumeier, die kommen. Aber da ist wieder die Frage, was bewegt uns? Sind wir einfach abgehärtet? Oder bewegen uns die Sachen, die man sieht, es hat auch Kinder. Man sagt, dass die Flüchtlinge von Syrien sind die Hälfte Kinder. Und es sind ein paar Millionen. Und Europa und unsere Politik, das bewegt mich auch sehr, ist sehr darauf bestrebt, dass wir möglichst gut abriegeln. Man redet heute schon von der Festung Europa. Es werden Zäune gebaut, es wird alles Mögliche unternommen, um die Menschen möglichst fern von uns zu halten. Politiker von uns reden teilweise davon, dass wir schauen müssen, dass die Schweiz möglichst unattraktiv ist für Menschen aus dem Ausland. Ich frage mich, ist das biblisch, wenn man sagt, wir wollen schauen, dass unser Land möglichst unattraktiv ist? Mich beschäftigt es auch, wie es Menschen gibt. In der Schweiz habe ich das bis jetzt weniger heftig wahrgenommen, die einfach alles machen, um gegen die Ausländer, die hier kommen, vorzugehen. In Deutschland sind Asylheime schon abbrennt. Wenn Lager eingerichtet werden, im Deutschen, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, müssen Zäune drumherum gemacht werden. Nicht, weil die Leute abhauen, sondern weil sie geschützt werden von unseren eigenen Leuten. Und das finde ich tragisch. Und ich möchte jetzt ins Publikum die Frage stellen, also euer Frage, was können Gründe sein, dass wir so reagieren, ich hoffe nicht wir selber, auch unsere Gesellschaft so reagiert auf die Flüchtlinge- und Asylsituation. Was würde ich sagen, was sind da Gründe? Einfach Stichwörter, ich tue es da aufschreiben. Entschuldigung, haben Sie nicht gehört?
Die Menge.
Angst. Da wird in Frage gestellt. Das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, ja. Ist fremd. Andere Religion, genau.
Angst vor unserem Wohlstand.
Genau, das ist da. Angst vor, dass unser Wohlstand. Abgeht, sage ich jetzt mal. Überforderung mit dem Ganzen, ja. Genau, es hängt auch ein bisschen mit Hilflosigkeit zusammen. Was ist wirklich der richtige Ansatz? Wir können jetzt wahrscheinlich noch viel mehr sammeln. Was vielleicht ganz fest prägend ist, jetzt auch bei den Sachen, die wir gesammelt haben, ist Angst. Wir haben Angst, dass unser Wohlstand weggeht. Wir haben Angst, dass unsere Sicherheit vielleicht gefährdet ist. Wir haben Angst, dass viele fremde Menschen um uns herum sind plötzlich. Und ich denke, es ist gut, dass wir das im Auge haben. Und ich glaube, es ist so ein Gefühl, das vielleicht auch bei uns teilweise vorhanden sind, die müssen wir auch anschauen. Und nicht einfach sagen, die drücke ich jetzt weg. Die Frage ist, was sagt Gott, was sagt die Bibel zu dem Thema? Und ich bin sicher, dass nicht Angst das Leitmotiv von uns sein sollte, sondern Liebe, wo die Bibel auch ganz klar sagt. Wir wollen jetzt auch einen Text von der Bibel anschauen. Im 5. Mose 10, 14 bis 20. Wo ganz eine starke Aussage macht zu dem Thema. Und den wollen wir heute ein bisschen vertiefen. Vielleicht kurz zur Situation von dem Text. Israel war kurz davor, ins verheißene Land hineinzugehen. Sie waren 40 Jahre lang unterwegs in der Wüste und Mose wusste, er geht nicht mit. Und hat die Chance genutzt, um ihnen eigentlich nochmal alles zu rekapitulieren, was sie von 1. bis 4. Mose gehört haben. Und hat ihnen eine Zusammenfassung gebracht, nochmal von dem, was er gefunden hat, dass sie wirklich nochmal gehört haben. Und da kommt er auf das Thema, wie sie sollen mit Fremden umgehen zu reden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da das mal anschauen und uns fragen, was heisst das auch für uns? 5. Mose 10, 14 bis 20. Ich werde es euch vorlesen. Und die, die Bibel dabei haben, dürfen gerne auch da mitlesen. Genau. Seid, siehe, dem Herrn, dein Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben, und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich auch euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Der Rechtschafft der Weise und der Witwe, und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Dem Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen. Und bei seinem Namen sollst du schwören. Wenn man noch den Vers anschaut, der vorher kommt, den habe ich jetzt nicht gebraucht, weil es einfach noch zu viel wäre, aber ich wollte ganz kurz darauf eingehen, schreibt der Mose im Vers 12 bis 13, dass sie Gott fürchten, ihn erachten, ihn ernst nehmen. Was er noch will, ist, dass sie seinen Weg gehen, ihn lieben, ihm dienen von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und seine Gebote halten. Also ist so ein Abschnitt, wo Gott eigentlich, oder Mose, inspiriert vom Heiligen Geist, an den Leuten sagt, hey Leute, ich fasse jetzt euch mal ein bisschen zusammen, was Gott von euch will. Und Gott will, dass wir ihn fürchten. Und das hat weniger jetzt mit Angst zu tun, aber mit einer grossen Achtung. Und ich glaube, das ist ein Thema, das heute sehr wichtig ist, wenn man gerade nicht mehr viel davon redet. Wir wollen heute lieben einen Gott, der eine Beziehung hat mit mir, der mich liebt, mich ankuschelt. Und manchmal vergessen wir den grossen Gott, der will, dass ich mit Achtung vor ihm stehe. Aber der Gott will nicht nur Achtung. Er will nicht, dass wir Angst haben vor ihm, sondern er will, dass wir mit ihm unterwegs sind, auf seinem Weg. Er will, dass wir ihn lieben. Das darf man auch nie vergessen. Man muss immer im Gleichgewicht die Sache auch anschauen. Und er will, dass wir ihm dienen. Uns seiner Sache hingehen und seine Gebote halten. Und ganz spannend finde ich die letzte Aussage, die steht, dir zum Guten. Wenn Gott das alles sagt, ist es, weil es uns zum Besten ist. Und das ist meine tiefste Überzeugung, wenn ich mit Gottes Wort umgehe. Vielleicht auch gerade Sachen gesehen, die ich manchmal nicht verstehe. Ich weiss, Gott meint es gut mit mir. Und darum gibt er uns gewisse Regelungen, gewisse Gebote. Und das ist das, was mich motiviert, zum wissen, Gott ist ein Gott, der es gut mit mir meint. Und dann kommt im Vers 14 der Mose und sagt, er schwenkt den Blick wieder zu Gott. Und das ist noch ganz spannend in dem Text, das müssen wir beobachten. Es ist immer wieder mal von Gott geredet und dann von uns, oder von ihnen, vom Volk Israel. Und er tut immer wieder wie zwei Szenen zeigen. Erstmal auf Gott und dann wieder und jetzt auf dich. Und da schwenkt er jetzt auf Gott und sagt, der Gott, den wir haben, ist ein Gott, der über allen Himmel ist. Aber über der ganzen Erde auch steht. Es ist ein Gott, der über allem steht. Ihm gehört alles. Und was ganz wichtig ist, dem Gott gehört nicht nur der Himmel und Himmel von der Himmel, sondern auch die Erde. Es ist zu beobachten heutzutage, dass viele Menschen Gott irgendwo ins Abseits gesetzt haben. Die Menschen, die Gott nicht kennen mit der Wissenschaft, die haben Gott ganz weit weggesetzt. Aber irgendwie unbemerkt haben auch wir Christen manchmal Gott ins Abseits gesetzt. Nämlich in den Himmel. Dort ist Gott. Und irgendwann sind wir dann mal bei ihm. Aber da auf der Erde, da wo mein Alltag ist, wo ist Gott? Und darum, Gott ist nicht nur über den Himmel und den Himmel, sondern die Erde und alles, was in ihr ist, das gehört Gott. Wir haben einen Gott, wo alles, was auf der Erde ist, ihm gehört. Wir haben es auch vor zwei Wochen gehört, auch Jesus. Wir haben einen Jesus, wo alle Macht geworden ist, über die ganze Erde. Das ist mal eine ganz wichtige Grundlage auch zu dem Thema, wo wir dann anschauen werden. Achte oder liebe den Fremden wie dich selber. Dann kommt der Vers 15, wo der Moses sagt, der grosse Gott, der über allem steht, wo alles gehört, er hat euch erwählt. Aus allen Völkern raus sind ihr erwählt worden. Und wir wissen, dass wir als Volk Gottes, als die, die an Jesus glauben, heute auch zu dem Volk gehören und auch erwählt worden sind. Es ist zwar eine ganz schwierige Sache, wenn man davon redet, sind wir jetzt erwählt, wie viel habe ich mich selber entscheiden können, was ist mit der Gnade und dem Ganzen. Aber grundsätzlich, Gott hat uns erwählt. Die an ihn glauben, wir sind von Gott erwählt worden, um zu seinem Volk zu gehören. Wie hat er uns erwählt? Warum hat er uns erwählt? Er hat sich ihnen zugeneigt, um sie zu lieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ganz häufig den Eindruck gehabt, dass das Alte Testament, der Gott, der dort so ein bisschen vorkommt, ist so ein bisschen mehr der harte Gott, der Gesetzgott. Und wir vergessen manchmal, dass ganz viel auch von Gott, von der Liebe geredet wird. Und es ist genau der gleiche Gott, den wir heute anbeten. Und Gott sagt da am Volk Israel, ich habe euch erwählt, eure Väter, um euch zu lieben. Im 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Liebe von Gott uns bewusst sind und aus dieser Liebe heraus dann auch befähigt werden zu lieben. Dass Gott uns erwählt hat, ist ein Geschenk. Aus Gnade seid ihr errettet, sagt Paulus im Epheser 2,8. Das ist ein Geschenk. Wir können nichts dafür machen. Und wie glücklich können wir uns fühlen, zu wissen, ich bin von Gott erwählt. Ein Gott, der mich lieben will, mit mir unterwegs sein. Aber es ist aus Gnade. Ich habe nichts gemacht, um das zu verdienen. Ich bin kein Dreck besser als irgendein anderer. Gott hat mich aus Gnade erwählt. Selbst der Glaube, den ich brauche, um Gott in mein Leben zu lassen, auch der ist mir geschenkt. Wir können nicht Gott lieben, wenn es nicht von ihm aus bewegt wird vom Heiligen Geist. Gott ist ein liebender und ein gnädiger Gott. Und jetzt, spannend, tut der Mose wieder den Blick schwenken aufs Volk Israel. Und seit dem Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Beschneidung ist bei den Juden das Zeichen, dass sie zum Volk Gottes gehören. Und ganz viele, oder alle, haben das müssen machen und haben das als äußerliches Zeichen gehabt, dass sie zum Volk Gottes gehören. Und da sagt jetzt aber der Mose, tun nicht aufs Äußere achten. Es geht nicht um eure äußere Beschneidung primär. Beschneidet eure Herzen. Tun eure Herzen Gott zur Verfügung stellen. Und nicht Gott dort daran arbeiten. Es geht nicht darum, was für einen Anschein wir den anderen geben. Manchmal sind wir so bemüht, anderen einen guten Anschein zu geben, dass alle denken, oh, lecker ist der ein guter Christ. Ich möchte auch mal so werden wie er. Und klar ist gut, wenn wir auch nach außen ein gutes Vorbild sind. Aber Gott will primär an unserem Herz arbeiten. Dort, wo niemand drin sieht. Dort, wo so viel Böses manchmal noch drin ist. Da sagt der Moses, dünn eure Herzen beschneiden. Lasst Gott dort hin. Und er sagt nicht nur das, er sagt, und dünn eure Herzen, beziehungsweise eure Nacken, nicht verhärten. Das wird ganz häufig auch in der Bibel gebraucht. Die ihre Nacken verhärtet haben, ich weiß nicht genau, warum man das gebraucht hat, aber das sind die Menschen, die nicht mehr auf Gott hören wollten. Die irgendwo hart worden sind für das Reden von Gott. Wo Gott etwas gesagt hat und sie gesagt nein, ich will nicht hören. Der Mose tut das nicht Menschen sagen, die Gott nicht kennt haben, sondern dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Und er ist offensichtlich davon ausgegangen, dass Menschen, die Gott kennen, ihre Nacken können verhärten. Dass sie sagen, ich bin nicht mehr sensibel für das, was Gott mir sagen will. Er sagt also der Mose, vielleicht mit anderen Worten, bleibt weich, bleibt sensibel für das Reden von Gott. Lass ihn zu dir reden, zu deinem Herzen. Und achte darauf, dass du nicht hart wirst. Hart für das Reden von Gott, aber vielleicht auch gerade hart für das Leiden, für die Not, die um uns herum ist. Und man kann so schnell verhärtet werden. Es kann sein durch Sünde, es kann sein durch Stolz, es kann einfach sein durch Angst. Vielleicht, wenn wir so extrem fokussiert sind auf das Äußere, dass man vergessen, hey Gott, wo da eigentlich mein Herz und nicht ein guter Anschein. Vielleicht sind wir so zentriert auf uns selber und sind eigentlich auf unseren eigenen Weg anstatt auf Gottes Weg unterwegs. Gott will nicht, dass wir unseren Nacken verhärten. Denken wir daran, im Vers 13 ist gestanden, zu unserem eigenen Wohl. Es ist zu unserem eigenen Wohl, wenn Gott will, dass wir sensibel bleiben, auf sein Reden. Und dann wird der Blick wieder gewechselt. Nochmal auf Gott, im Vers 17 und 18. Und dann sagt er, tut er wieder betonen, den Gott, den wir haben. Im Vers 17 sehen wir, sagt er, den Gott, der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter. Es gibt keine Macht, die grösser ist als er, würde mir vielleicht heute sagen. Damals hat es noch nicht so grosse Organisationen gegeben wie die UNO oder was auch immer. Das sind heute vielleicht auch unsere Götter. Oder das Geld ist auch vielleicht ein Gott. Und was auch immer, unser Wohlstand. Und da sagt Mose, Gott ist ein Gott, der über allen Göttern steht. Und was heisst das? Wenn Gott über all diesen Göttern steht, die wir vielleicht auch in unserem Leben haben, dann ist Gott ein Gott, der viel mächtiger ist als das. Vielleicht der Gott von der Angst. Der Gott vom Geld. Der Gott von unserer Gier. Gott ist ein Gott, der über all diesen Göttern steht. Er ist gross, er ist mächtig, er ist furchtbar. Und auch da wieder geht es nicht primär darum, dass wir irgendwie Angst haben vor diesem Gott. Aber wir müssen bewusst sein von dieser Größe von Gott. Ein Gott, der wirklich über allem, absolut allem steht. Und es gibt eine Bibelstelle, wo steht, es ist furchtbar, in die Hände von Gott zu fallen. Also Gott ist nicht ein Gott, der einfach so ein bisschen umgeschoben wird. Ein Gott, der so ein bisschen niemandem etwas zu melden hat. Nein, der ist ein Gott, der über allem steht. Und obwohl er ein Gott ist, der so gross ist, und das finde ich etwas, was ich an unserem Gott bewundere, ist er nicht primär ein Gott der Mächtigen. Gott ist ein Gott der Schwachen. Wir sehen im Vers 18, wo dann steht, er schafft Recht für die Weise und für die Witwe und der Fremdling, der fremd ist, der hat er lieb. Gott ist ein gerechter Gott. Und er setzt sich ein für die, die am Rand der Gesellschaft stehen, für die, die sich nicht selber wehren können. Die Witwe und Weise sind in der damaligen Gesellschaft die gsi, wo es am dreckigsten gegangen ist. Wenn der Mann gestorben ist, wo eigentlich für die Ernährung der Familie gesorgt hat, für das Einkommen der Familie gesorgt hat, und die Frau allein gestanden ist mit ihrem Kind, ist das schon fast ein Todesurteil gsi. Es ist extrem schwierig gsi, in diesen Kulturen als Frau allein durchzukommen. Und darum wird da das Bild gebraucht, weil es sind so die Schwächsten gsi in dieser Gesellschaft. Und dann hat es noch die Fremden gegeben, die Ausländer. Und tatsächlich sind auch sie, haben sie einen schwierigen Stand gehabt. Es hat damals schon Wirtschaftsflüchtlinge gegeben, es hat damals schon Leute gegeben, die geflüchtet haben wegen Krieg, die haben damals das genauso oft auch kriegen, vielleicht nicht ganz so brutal wie bei uns heute. Und da sagt Gott, ich bin ein Gott von diesen Menschen, wo viele gar nicht interessiert sind, so wahrscheinlich, wo viele nicht sorgen, wo meint, hey, das ist eh hoffnungslos. Gott sagt, ich bin Gott von denen. Und ich setze mich für die ein und ich liebe sie. Und dann schwenkt wieder der Blick zu uns. Sagt der Mose im Vers 19, auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Auch ihr sollt den Fremdling lieben. Ich finde es noch spannend, das Wort, das da gebraucht wird, fremd. Und ich glaube, das passt gut. Wir haben es hier auch ein bisschen erwähnt, so die Kultur, andere Religion, da kommen noch andere Brüche, Sprache, es ist uns sehr fremd, andere Menschen aus anderen Ländern. Und Gott sagt da nicht nur, ihr sollt den Fremden dulden, ihr sollt den Fremden irgendwo bei euch in Ruhe wohnen lassen, statt ihr sollt den Fremden lieben. Die Bibelstelle, die Jürg vorgelesen hat, steht sogar extremer, ihr sollt den Fremden lieben wie euch selbst. Also eins zu eins, Gebot von der nächsten Liebe ist in der Bibel auf die Fremde, auf die Ausländer, auf die Asylanten, auf die Menschen, die uns nicht so nahe stehen, bezogen. Wir sollen die Menschen lieben. Es wird nicht einfach ganz allgemein gesagt, wir sollen sie irgendwo gern haben. Nein, wir sollen sie lieben. Wir sollen, so wie Gott uns geliebt hat, so wie Gott uns zuerst geliebt hat, sie auch lieben haben. Und ich glaube, das fordert uns heraus, dass wir als Christen nicht nur für die verfolgten Christen einsetzen müssen und für sie beten, sondern für jeden Mensch, den Gott geschaffen hat und irgendwo auf dieser Welt als Fremder unterwegs ist. Es ist für mich häufig bemerkbar, dass wir uns, wenn so Sachen sind, dass wir ganz fest für die Christen beten. Und klar, sie sind uns näher und wir sollen auch für sie beten. Sie sind unsere Geschwister. Auch die Bibel sagt nicht, beten nur für die verfolgten Christen. Es steht, wir sollen den Fremden lieben. Und da ist jetzt ganz spezifisch auch von dem Fremden die Rede, wo da bei uns wohnt, wo da unter uns wohnt. Und das ist ganz spannend, dass der Mose sagt, als Begründung, vergesst nicht, ihr seid auch mal Fremde gewesen. Vergesst nicht, dass ich euch auch mal nicht besser gegangen ist. Und es ist so gewesen, dass das Volk Israel ist eigentlich eine Migrantenfamilie gewesen. Der Mose ist ausgewandert. Gott hat ihm gesagt, geh auf Kanaan. Dann ist der Jakob gewesen. Der ist als Wirtschaftsflüchtling nach Ägypten gekommen. Der hat aus einer Hungersnot raus müssen nach Ägypten. Der hat auch flüchten müssen. Das war der Beginn von Gottes Volk gewesen. Und nachher sind sie 400 Jahre lang in Ägypten gewesen, als Fremde, als Sklaven unterdrückt worden. Und jetzt sind sie dran, zurückzukommen. Und anscheinend sind sie nach 40 Jahren sind sie schon langsam am Vergessen, dass sie Fremde gewesen sind. Da sagt der Mose, denn Fremde seid ihr gewesen. Vergesst das nicht. Wir haben am Anfang in der Vers vorher angeschaut, wie Gott uns aus Gnade und aus Liebe erwählt hat, ohne dass wir das verdient hätten. Er hat uns auch aufgenommen. Vielleicht heisst das für uns, vergesst nicht, dass auch wir von Gott gnädig aufgenommen worden sind. Dass wir zu Gott dürfen kommen mit all unserem Dreck, mit all unserem Ballast. Und Gott hat uns bedingungslos aufgenommen. Aber ich glaube, es ist auch gut, das jetzt nicht nur geistlich anzuschauen, sondern auch unser Land. Ein Land, wo zum einen sehr wohlhabend ist. Mit ganz viel Geld im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind ein Land, das gesegnet ist mit Frieden. Wir haben schon seit Hunderten von Jahren keinen Krieg mehr. Und wir sind ein Land, das bis jetzt immer wieder offene Türen hat von anderen Menschen. Und ich bin überzeugt, das kommt aus dieser christlichen Prägung heraus. Gerade in den reformierten Kantonen sind immer wieder viel offener gewesen, um andere Menschen aufzunehmen. Und das sind nicht wenig gewesen. Wir sind uns das vielleicht gar nicht bewusst. Im 16. und 17. Jahrhundert sind Hugenotten verfolgt worden, in Frankreich hauptsächlich. Und die sind in der Schweiz zu grossen Teil aufgenommen worden. Das sind nicht einfach ein paar Hundert, es sind Zehntausende, die hier in die Schweiz gekommen sind. Und die haben da ein Zuhause gefunden. Auch später, im 18. Jahrhundert, wo die Französische Revolution war, die Schweiz ist da gewesen und hat Menschen aufgenommen. Das Rote Kreuz ist in der Schweiz entstanden, man hat sich da auf Menschen eingesetzt, die gelitten haben. Dann ist ein trauriges Kapitel gekommen, Zweiter Weltkrieg, wo die Schweiz die Türen zugemacht hat für die Juden. Man hat ganz viel nicht reinlassen, weil man gesagt hat, die nehmen wir nicht. Die sind aus anderen Gründen verfolgt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz immer wieder die Türen geöffnet, um Menschen aus anderen Ländern reinzulassen. In den 70er Jahren waren es aus der Tschechoslowakei 11'000 Leute gewesen, später nochmal 8'000 von Asien. Und immer wieder haben wir hier unser Land, hat unser Land die Türen geöffnet. Und aktuell sind wir mit der Politik, die unser Land in den letzten paar Jahren hatte, dran, möglichst zu schauen, dass unsere Türen zugehen. Die SVP spricht ganz offen davon, dass es darum geht, dass unser Land unattraktiv wird für Leute aus anderen Ländern. Die Leute können nicht mehr Asyl beantragen bei der Botschaft. Sie müssen sich irgendwie durchkämpfen bis dahin. Und jetzt, wo die ganze Situation in Syrien läuft, sagt die Schweiz, unser Land, mit einmal 500 Leuten, probehalber, es ist ein Pilotprojekt, über die nächsten 3 Jahre aufnehmen. Und es sind im Moment um die 3 Millionen, nur schon von Syrien, die irgendwo auf der Flucht sind. Und es ist klar, dass sie nicht alle zu uns kommen können. Und es ist klar, dass das Problem mit sich bringt. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber was mir Sorgen macht, ist, dass nicht nur unsere Politik manchmal da sehr hart zu sein. Und gerade unser Land, das so offen war, am meisten zumacht. In Deutschland ist die Diskussion noch ganz anders am Laufen. Und es war ja dort schön, zu sehen, wie zum Teil in gewissen Ortschaften Willkommensschilder angehängt worden sind und sagen, hey, ihr seid bei uns willkommen. Und die Botschaft von mir, wenn ich schicke, ist, ihr seid nicht willkommen. Und da frage ich mich, wenn Gott das sagt, auch ihr sollt den Fremden lieben. Denn Fremde seid ihr gewesen im Land Ägypten. Und ich weiss, das hast du natürlich, dass viele da rein, ziemlich herausfordernde Gedanken. Aber ich glaube, es tut uns gut, mal zu überlegen, was wird vielleicht aus Sicht von Gott das heissen, auch in Bezug auf die aktuelle Flüchtlingssituation, dass wir den Fremden lieben sollen. Und ganz ehrlich, wenn wir unsere Türen nicht zumachen, wenn wir sagen, hey, nein, das sind alles Kriminelle, die kommen nicht hier hin, und es hat tatsächlich sicher einige darunter, dass wir sagen, wir wollen euch nicht, ist das Liebe? Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir uns mal in die Situation dieser Menschen versetzen. Es ist logisch, wir sind in unserem wohlhabenden Land, uns geht es gut. Und wir vergessen manchmal vielleicht, dass die Menschen wirklich grosse Not haben. Dass da Kinder drunter sind. Dass da Frauen sind, die allein kommen. Und dass ganz viele Menschen wirklich keine Zukunft mehr haben im Moment in ihrer Heimat. Jesus ist häufig für das kritisiert worden, dass er genau mit diesen Menschen umgegangen ist am Rand der Gesellschaft. Die niemand hat wollen, abschauen. Und ich glaube, wir tun gut daran, zu überlegen, Gott, was soll meine Haltung sein zu dem Thema? Was soll das sein, was ich sage zu dem Thema? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir Gott fragen, bevor wir etwas sagen. Weil ganz schnell tun wir das gleiche Rohr blasen wie alle anderen. Wir sagen das Gleiche wie alle anderen. Wir hören irgendeinen Slogan und sagen den auch. Ich glaube, dass wir da gefragt sind, mal ganz persönlich, aber durchaus, dass Gott vielleicht die einen fordert, um aktiv zu werden. Auf Gemeindeebene, auf politischer Ebene. Ich glaube, wir haben da auch als Christen Verantwortung. Vergiss nicht, von wo du kommst, hat der Mose da gesagt. Ich glaube, wir sind alle hier angesprochen auf eine Art und dürfen nicht vergessen, wie gesagt, dass Gott uns angenommen hat. Bedingungslos, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir ganz viel Dreck am Stecken hatten. Und ich glaube, darum sind wir auch gefordert, um andere Menschen so anzunehmen. Und ich glaube, das geht uns persönlich wirklich auch etwas an. Wir leben in einem Land, wo wir das ganze Soziale in unserem Staat abgegeben haben. Der Staat sorgt für die, die nicht durchkommen. Der Staat sorgt für die, die im Alter Probleme haben. Wir haben einen Sozialstaat, der für das sorgt. Und wir meinen, dass wir, wenn wir die Steuererklärung gut ausfüllen und unseren Teil zahlen, ist das erledigt. Aber ich glaube, es ist nicht so. Weil gerade die Nächstenliebe, die Liebe zu unseren Mitmenschen, ist etwas Zentrales, was auch in der Bibel ein Zeichen ist von dem, dass wir Gott lieben. Und ich glaube, wir können nicht einfach sagen, das sind unsere Politiker, die Aufgabe haben. Ich glaube, es geht uns persönlich etwas an. Wir sind gefordert, im Vers 20, unser ganzes Leben auf Gott auszurichten. Da sagt der Mose nochmal: Dem Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen. Und bei seinem Namen sollst du schwören. Ich finde es so spannend, wieder der Schwenker auf Gott. Wenn wir all diese Sachen sehen, und vielleicht kann man sie noch viel mehr ausbauen, ist es ganz wichtig, dass wir unseren Blick nicht auf das richten, auf unsere Angst. Jesus hat gesagt, wir sollen keine Angst haben. Er hat die Welt überwunden. Aber auch nicht auf unseren Egoismus, unsere Gier. Jesus hat gesagt, wir sollen nicht habgierig sein. Es ist wichtig, dass wir unseren Blick auf Gott richten. Ihm sollen wir fürchten, nicht die Fremden. Ihm sollen wir dienen, nicht unserem eigenen Egoismus. Ihm sollen wir anhängen, nicht unseren eigenen Plänen, unseren eigenen Ideen. Nein, Gott. Und der Gott, den wir sollen fürchten und auf ihn schauen, der sagt uns, ich habe die Fremden lieb. Und ich will mich einsetzen für Gerechtigkeit. Und das ist sein Weg. Und wenn wir auf dem Weg von dem Gott unterwegs sind, müssen wir ein Anliegen haben für die Fremden. Müssen wir für sie beten und ganz sicher auch unsere Haltung prüfen, im Sinne, dass wir sagen, liebe ich die Menschen wirklich? Ich komme zum Schluss. Wir werden nachher noch Zeit haben, zum Ergänzen. Einfach, dass wir das schon wissen, für Fragen. Und ich wollte jetzt noch ein paar Fragen stellen. Die Frage an dich ist, gerade in dieser Situation, wenn man vielleicht an die Flüchtlinge denkt, ist dein Blick auf Gott gerichtet? Oder ist es mehr vielleicht auf all die Probleme, die du dort siehst? Sehen wir den Gott, der die Fremden wirklich lieb hat und sich für sie einsetzt? Ein Thema, das ich heute gar nicht angeschnitten habe, das vielleicht auch noch spannend wäre, ist, sehen wir, dass da Menschen kommen aus Ländern, wo man das Evangelium in ihren Ländern meistens gar nicht mehr verkünden kann. Und jetzt kommen die zu uns und wir haben die Chance, dass die Menschen da Jesus hören. Sehen wir das? Im Praise Camp hat eine Frau geredet, die war auch Asylantin, die ist Christin. Und die hat gesagt, es sind, glaube ich, 2 Jahre vergangen, bis sie den ersten Christ in der Schweiz getroffen hat. Und die hat Jesus schon gekannt. Was ist mit all den anderen? Treffen auch die mal einen von uns? Menschen, die ihnen von Jesus erzählen? Wir sind aufgefordert, von Gott unser Herz zu beschneiden. Unseren Nacken nicht zu verhärten. Auch von der Not in dieser Welt. Aber auch von dem, was Gott ein Anliegen ist. Gott möchte, dass wir sensibel bleiben für ihn. Für das, was sein Herz schlägt. Die Frage ist jetzt ganz konkret, ja gut, was können wir jetzt machen? Die einen werden vielleicht denken, ja Dani, ist wieder eine schöne Predigt, aber wir können jetzt die Welt nicht einfach alles verändern, ist klar. Wir können nicht alle 3 Millionen Flüchtlinge bei uns aufnehmen, ist auch klar. Aber ich glaube, wir können anfangen mal, indem wir Gott unsere Haltung überprüfen lassen. Ich glaube, es darf nicht sein, dass wir Christen im Gespräch mit anderen und mit dem, was wir denken, in die gleiche Richtung gehen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, es passiert immer wieder, dass wir Christen in der SVP-Manier einfach sagen, nein, die wollen wir nicht da. Die machen nur Probleme. Ich glaube, wir müssen uns fragen, was heisst Nächstenliebe wirklich in dieser Situation? Der Fremde zu lieben wie mich selber. Und ich glaube, da darf Gott an jedem von uns arbeiten. Und auch, dass wir uns fragen, Gott, was bewegt mich eigentlich? Ist es Angst? Ist es, dass ich einfach will, dass wir als Schweiz so bleiben, wie es ist? Lassen wir Gott uns so verändern, dass wir die Welt durch seine Augen sehen. Das Zweite, was wir ganz sicher immer wieder machen können, und das tönt wie so eine Floskel, aber ich glaube, wir können beten. Wir haben einen Gott, der sich durch unser Gebet bewegen lässt. Und wenn wir selber nicht können, irgendwo gerade, keine Ahnung, ins Mittelmeer abreißen, um dort zu helfen, können wir uns Zeit nehmen zum Beten. Und Gott bittet, dass andere Menschen schickt. Können wir bitten, dass die Menschen, wenn sie da in unser Land kommen, dass sie Gott kennenlernen, irgendwo. Aber natürlich können wir, wenn wir die Möglichkeit haben, und dann müssen wir selber einfach prüfen, ob das geht, können wir auch aktiv werden. Wir können spenden. Es gibt ganz viele Hilfswerke, die dort jetzt am Arbeiten sind, die Geld brauchen, um diesen Menschen im Moment über die Runde zu bringen. Wir können, und das werden sicher die wenigen sein bei uns, wir können auch aktiv werden. Auf lokaler Ebene, Dass wir mal uns informieren, wo sind die Leute bei uns? Die Asylheime, wie geht es den Leuten? Hat es überhaupt jemand, der als Christ dort hingeht? Wir haben zwei von uns, Manuel und Christina Sonderegger, die für zwei Wochen in so ein Lager helfen sind. Ist auch eine Möglichkeit, vielleicht mehr jetzt für die, die noch jünger sind, ein bisschen freier. Aber ich glaube, wir dürfen nicht einfach sagen, das geht uns nichts an. Und ich weiss, es fordert uns raus. Und überfordert uns vielleicht sogar. Aber vergessen wir nicht, wir haben einen Gott, einen Jesus, der gesagt hat, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Auf was habe ich meinen Blick gerichtet? Auf die Probleme? Oder auf Jesus, der die Welt überwunden hat? Wir prüfen, was Gott da zu uns sagen zu dem Thema. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die ein Herz hat für die Ausländer. Wir haben auch ganz viele in Frediken, die jetzt nicht einmal irgendwie Flüchtlinge sind oder Asylanten. Wir haben 20% oder 25% fast in Frediken, die Ausländer sind. Aber die sind nicht da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Liebe zu den Fremden überkommen, noch viel mehr. Dass wir einfach das mal mitnehmen. Und wenn Gott uns mal die Liebe geschenkt hat, wird vielleicht dann der nächste Schritt folgen. Ich möchte jetzt nicht, dass wir rausgehen und denken, jetzt muss ich weiß nicht was machen. Sondern fangen wir an, Gott zu bitten, schenk mir die Liebe für die Fremden. Die Liebe, so wie du sie für sie hast. Amen. Der Segen heute ist ein spezieller Segen, den habe ich gefunden im Internet. Der heißt, ist ein franziskanischer Segen. Und der Titel ist, Gott segne dich mit Unbehagen. Möge Gott dich segnen mit Unbehagen gegenüber allzu einfachen Antworten, Halbwahrheiten und oberflächlichen Beziehungen, damit Leben in der Tiefe deines Herzens wohnt. Möge Gott dich mit Zorn segnen gegenüber Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen, damit du nach Gerechtigkeit und Frieden strebst. Möge Gott dich mit Tränen segnen, zu vergießen für die, die unter Schmerzen, Ablehnung, Hunger und Krieg leiden, damit du deine Hand ausstreckst, um sie zu trösten und ihren Schmerz in Freude zu verwandeln. Und möge Gott dich mit der Torheit segnen, daran zu glauben, dass du die Welt verändern kannst, indem du Dinge tust, von denen andere meinen, es sei unmöglich, sie zu tun.